Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kayla Itsinis. I'm Kayla Itsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Amate, ein Geschichtspodcast von God's Rage, geschrieben von Matthias Schiriau und Maximilian Knapke, gelesen von Tim Wagner. Finest Hour, die Schlachten bei Leuten und am Monongahela. In dieser Folge Finest Hour werden wir euch gleich zwei Schlachten präsentieren. Die Schlacht bei Leuten und die Schlacht am Monongahela. Doch warum gleich zwei? Der Grund ist einfach. Beide Schlachten stehen stellvertretend für einen Schauplatz des Krieges und für eine völlig andere Art des Kampfes. Während Leuten typisch für die klassische Kriegsführung mit großen Feldschlachten ist, war die Schlacht am Monongahela ein perfektes Beispiel für asymmetrische Kriegsführung, und so könnte nur eine von beiden allein dem siebenjährigen Krieg einfach nicht gerecht werden. Wer in den beiden Schlachten kämpfte, wer dort siegte und was die alten Griechen mit der Schlacht bei Leuten zu tun hatten, darum geht es heute. Kapitel 1. Leuten. Was bisher geschah. Das Jahr der Schlacht 1757 war für die Preußen und ihren König Friedrich den Großen kein leichtes. Im Jahr zuvor hatten Friedrich und seine Männer die Grenze Sachsens ohne Kriegserklärung überschritten, waren in das Kurfürstentum eingedrungen und hatten damit den Krieg begonnen. Mit seiner Aktion im Süden hatte er versucht, der sich bildenden Koalition den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sein Ziel war es gewesen, Sachsen schnell hinter sich zu lassen und ebenso zügig ins Herz Böhmens vorzustoßen und Prag einzunehmen. Wäre ihm dies gelungen, hätte er Maria Theresia an den Verhandlungstisch zwingen und womöglich sogar schnell Frieden schließen können. Damit wären zumindest Österreich und Sachsen ausgeschaltet und auch Frankreich wäre aus dem Spiel herausgenommen. Den Franzosen hatte Österreich nämlich die österreichischen Niederlande als Belohnung zugesagt, wenn sie im Kampf gegen die Preußen Unterstützung leisteten. Als Koalitionspartner wäre demnach nur noch Russland übrig und wer weiß, ob diese Lust dazu gehabt hätten, sich den Preußen allein zu stellen. Wir erinnern uns. Russlands Ziel war es, Friedrich Ostpreußen abzunehmen, um es den Polen im Tausch gegen das Herzogtum Kurland anzubieten. Ohne Österreich und Frankreich wäre Preußen bei Weitem nicht die einfache Beute auf dem Silbertablett gewesen, die es durch die Koalition war. Womöglich wäre der Krieg damit also beendet, noch bevor er so richtig begonnen hatte. Doch soweit sollte es nicht kommen. Zwar gelang es den Preußen relativ schnell, die Sachsen zu überwältigen und das Land zu besetzen, bei Pirna waren sie eingeschlossen worden und mussten sich ergeben, doch schafften es die Preußen 1756 nicht mehr nach Böhmen vorzudringen, um dem Krieg ein schnelles Ende zu setzen. 1757 kam es dann richtig dick. Anfang des Jahres wurde dem König der Reichskrieg erklärt, da er Landfriedensbruch begangen hatte. Er hatte die Kriegserklärung durch seine Gegner nicht abgewartet und war in Sachsen eingefallen. Demnach war er derjenige gewesen, der rechtsbrüchig geworden war. Nun hatte er nicht nur die Habsburger gegen sich, sondern auch die Reichstruppen. Nur kurze Zeit später sollten sich die Franzosen und die Russen anschließen. Aus dem relativ begrenzten Krieg, den Friedrich hatte führen wollen, war nun ein europäischer. Und durch die Unterstützung der Briten und den Krieg, den diese mit Frankreich in Nordamerika führten, sogar ein nahezu weltweiter Konflikt geworden. Friedrich selbst konnte dabei nur auf die Waffenhilfe einiger kleiner deutscher Staaten hoffen, die sich den Franzosen in den Weg stellen sollten. Der Mann hatte also alle Hände voll zu tun. Nichtsdestotrotz hielt Friedrich in diesem Jahr an seinen Plänen fest. Im Frühjahr 57 marschierte die preußische Armee auf Prag. Vor der Stadt stellten sich die Truppen der Habsburger zur Schlacht. Zwar gelang es den Preußen, die Armee zu schlagen, doch gelang es ihnen nicht, die Österreicher am Rückzug zu hindern, und so gelang es diesen, einen Großteil ihrer Streitmacht in die Sicherheit der Stadt zu retten. Für Friedrich eine Katastrophe. Er hatte gehofft, die Stadt schnell im Sturm zu nehmen. Oder dass diese einfach kampflos kapitulieren würde. Doch nun hatte er eine anstrengende Belagerung vor sich und die Stadt hatte über 40.000 Mann als Verteidiger dazu gewonnen. Noch dazu konnte sich Friedrich einfach nicht leisten, eine lange Belagerung aufrechtzuerhalten, da ein Entsatzheer bereits unterwegs war. Bei Kolin musste er sich diesem dann auch stellen. Und verlor. Ihm blieb nichts anderes übrig, als Böhmen auf der Stelle zu räumen und sich nach Sachsen zurückzuziehen. Damit war alles wieder so, wie es zu Beginn des Jahres gewesen war. Anstatt sich weiter mit den Österreichern zu beschäftigen, musste er sich nun mit seiner Hauptmacht, der Reichsarmee, stellen. Die verbliebenen Truppen in Schlesien hatten keine Chance mehr, sich den österreichischen Übermächten zu erwehren und wurden immer weiter zurückgedrängt. Im November des Jahres fiel Breslau und somit war der größte Teil dessen, was Preußen im Ersten Schlesischen Krieg erobert hatte, wieder in der Hand der Habsburger. Für Friedrich und seine Preußen lief der Krieg also alles andere als erwartet. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Für einen Tag sollte es einer Reitertruppe der Österreicher sogar gelingen, die preußische Hauptstadt Berlin zu besetzen. Ihr seht also, wie es um den Krieg stand. Bei Rossbach schlug Friedrich die verbündeten Truppen des Reiches und den Franzosen vernichtend und verhinderte somit das Schlimmste. Nun konnte er sich wieder den Österreichern zuwenden. Er zog so schnell es ging wieder nach Schlesien und sammelte unterwegs jene Truppen wieder ein, die von den in Schlesien stationierten Truppen noch übrig geblieben waren. Bei Leuthen stellte er sich den Habsburgern erneut, bevor sie sich in die Winterquartiere zurückziehen konnten. Kapitel 2. Zwei ungleiche Gegner. Der König hatte ein ganzes Stück harte Arbeit, wenn er sich gegen die Österreicher durchsetzen wollte, und das ist sehr milde ausgedrückt. Tatsächlich hätten die Bedingungen für das junge Königreich am Vorabend der Schlacht kaum schlechter sein können. Zum einen war da die zahlenmäßige Überlegenheit der Österreicher und ihrer süddeutschen Verbündeten. Je nach Quelle, die man heranzieht, standen 35.000 bis 39.000 Preußen auf der einen, bis zu 66.000 Österreichern auf der anderen Seite gegenüber. Jedem Preußen standen also ungefähr zwei Gegner gegenüber. Das waren also schon mal nicht die besten Voraussetzungen, um eine Feldschlacht zu schlagen. Doch als ob dies nicht schon genug war, hielten die Truppen der Österreicher noch einen weiteren Trumpf in ihren Händen, der vielleicht ein noch größeres Problem darstellte. Ihre Schlachtposition. Anders als die Preußen hielten die Österreicher nämlich Anhöhen besetzt und hatten somit eine bessere Position inne. Dies mag auf den ersten Blick vielleicht als banal oder belanglos erscheinen, doch das war es auf keinen Fall. Wer sich auch nur ein wenig mit militärischer Taktik und Strategie beschäftigt, der wird um den Wert eines Hügels wissen. Und auch der chinesische General und Militärphilosoph Sun Tzu betont dies. Wenn man sich einmal anschaut, wo die meisten Burgen oder Festungen erbaut werden, dann wird relativ schnell klar, dass vermutlich keine davon in einem Tal errichtet wurde. Doch was macht eine Anhöhe denn so wertvoll? Und warum sollte man sie als Feldherr niemals aufgeben? Der erste Vorteil ist natürlich die bessere Übersicht, die ein Feldherr aus der erhöhten Position gewann. Er konnte das Geschehen der Schlacht viel besser beobachten, als wenn er in einem Tal stünde, und vor allem konnte er den Gegner deutlich früher sehen. Dies machte es einem Angreifer relativ schwierig, Flanken oder Überraschungsmanöver durchzuführen, da diese schon im Vorhinein erkannt würden. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass man den Gegner auch erst einmal erreichen musste, bevor man diesen mit einem Säbel niederhauen oder mit einer Muskete beschießen konnte. Diese Dinger waren verdammt unpräzise und so musste man doch recht nah an den Gegner herankommen und somit erst einmal die Anhöhe erklimmen. Je nachdem, wie hoch und wie steil ein solcher Hügel oder gar Berg war, konnte es vorkommen, dass die Soldaten des Angreifers schon völlig erschöpft und ausgelaugt waren, noch bevor sie auch nur einen feindlichen Soldaten niedergestreckt hatten. Alles, was die anstürmenden Männer an Kraft aufbringen mussten, um den Hügel zu nehmen, fehlte ihnen am Ende im Schwertarm oder eben in jenem Arm, mit dem sie die Muskete auf den Gegner richteten. Friedrich und seine Leute wussten, wie schlecht es um sie stand. Am Tag vor der Schlacht hielt der König bei Parchwitz eine Rede an seine Offiziere. »Meine Herren, ich habe Sie hierher kommen lassen, um Ihnen erstlich für die treuen Dienste, die Sie zeither dem Vaterland und mir geleistet haben, zu danken. Ich erkenne Sie mit dem gerührtesten Gefühl. Es ist beinahe keiner unter Ihnen, der sich nicht durch eine große und ehrebringende Handlung ausgezeichnet hätte. Mich auf ihren Mut und Erfahrung verlassend, habe ich den Plan zur Bataille gemacht, die ich morgen liefern werde und liefern muss. Ich werde gegen alle Regeln der Kunst einen beinahe zweimal stärkeren, auf Anhöhen verschanzt stehenden Feind angreifen. Ich muss es tun, oder es ist alles verloren. Wir müssen den Feind schlagen oder uns vor ihren Batterien alle begraben lassen. So denke ich, so werde ich auch handeln. Ist einer oder der andere unter ihnen, der nicht so denkt, der fordere hier auf der Stelle seinen Abschied. Ich werde ihm selbigen ohne den geringsten Vorwurf gewähren. Doch keiner seiner Offiziere warf das Handtuch. Sie hielten ihm die Treue und waren bereit, sich am nächsten Tag für ihn und sein Königreich in die Schlacht zu werfen. Wenn also eine Sache für die Preußen und ihren König sprach, dann war es die Disziplin ihrer Truppen und der Offiziere. Immerhin darauf konnten sie bauen. Doch wie sollten sie die Österreicher schlagen? Kapitel 3 Sparta versus Theben. Was? Was haben Spartaner und Thebaner mit Preußen und Österreichern zu tun? Nun auf den ersten Blick zugegebenermaßen nicht besonders viel. Dennoch lohnt ein Blick in die Vergangenheit, um zu verstehen, wie die Schlacht von Leuten geführt wurde. Im Jahre 371 vor Christus trafen sich Spartaner und Thebaner in der Schlacht bei Leuktra. Bisher hatte es kaum jemand gewagt, sich den Spartanern überhaupt auf offenem Feld zu stellen, und das aus gutem Grund. Noch heute sind die Spartaner als stahlharte Krieger bekannt, die zu ihrer Zeit ihresgleichen suchten. Im offenen Feld hatte sie bislang noch niemand in einer nennenswerten Schlacht geschlagen, und so gingen die Spartaner auch diesmal wieder siegessicher in den Kampf. Doch sie sollten ihren Meister finden. Der thebanische Feldherr Epaminondas wählte dabei eine unkonventionelle Schlachtordnung, um dem als unbesiegbar geltenden Feind Einhalt zu gebieten. Anstatt die eigenen Truppen gerade und parallel aufzustellen, wählte er die sogenannte schiefe Schlachtordnung. Es war der erste nachweisbare Einsatz dieser Formation, die die Spartaner vom Feld fegen sollte. Und dieser Taktik bediente sich nun auch Friedrich der Große, als er vor der Aufgabe stand, die Österreicher zu schlagen. Auch der Preußenkönig setzte auf die schiefe Schlachtordnung. Doch mal langsam. Wie funktioniert diese Schlachtordnung und was macht sie so effektiv? Wie konnte sie die Spartaner vom Feld fegen? Normalerweise ist es üblich, die Armee parallel zur feindlichen als Linie aufzustellen, um die besten Soldaten im Zentrum der eigenen Armee zu platzieren. Dies ist auch sinnvoll, denn bricht das Zentrum, wird die Armee in zwei Teile gespalten und kann demnach eingeschlossen werden. Dies muss ein Feldherr beachten und verhindern. Bei der schiefen Schlachtordnung ist das aber ganz anders. Die besten Truppen sammelt man hier an einem der beiden Flügel. Der Feldherr platziert hier seine Elitetruppen und seine Veteranen. Doch auch die Zahl der Soldaten erhöhte man auf diesem Flügel, um dort eine zahlenmäßige Überlegenheit relativ zum Gegner zu schaffen. Nun griff man den Feind nicht frontal an, sondern hielt den verstärkten Flügel leicht vorgeschoben, während der Rest der vorrückenden Armee ihren Vormarsch etwas verlangsamt, um den Feindkontakt möglichst herauszuzögern. Trifft nun der verstärkte Flügel auf den gegnerischen Unveränderten, so wird letzterer im Falle eines erfolgten Manövers relativ schnell aufgerieben und bricht schließlich zusammen. Ist dies erst einmal passiert, kann der Angreifer die Früchte ernten und die gesamte Linie der feindlichen Schlachtreihe an der Länge nach aufrollen. Entscheidend ist dabei die Verzögerung des schwächeren Flügels und Zentrums und das Überraschungsmoment. Es musste unbedingt verhindert werden, dass es dort zu einem Aufprall auf breiter Front kam. Denn sonst konnte schnell der eigene Flügel brechen, sodass der Gegner den Spieß umdrehen konnte. Genauso machte es Friedrich, wobei dieser sogar noch einen Schritt weiter ging. Er begann mit einem Täuschungsmanöver, wobei er so tat, als ließe er seine Kavallerie auf seinem linken Flügel vorpreschen und zu einem Schlag losschicken. Die Österreicher reagierten darauf, indem sie die vermeintlich bedrohte Stellung verstärkten. Somit verhinderte Friedrich, dass die österreichischen Reserven seinem Manöver gefährlich werden konnten, wodurch sein eigentliches Angriffsziel geschwächt wurde. Sein rechter Flügel, die Hauptarmee, marschierte durch.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hügel verborgen nach Süden. Die Österreicher dachten sich nichts dabei und glaubten, die Preußen würden sich angesichts der österreichischen Übermacht zurückziehen. Sie verfolgten sie auch nicht, da sie eigentlich nicht auf ein Gefecht aus waren, sondern in die Winterquartiere ziehen wollten. Dann schwenkte das Heer um und attackierte den linken Flügel der Österreicher, der schnell aufgerieben wurde. Karl von Lothringen erkannte, was vor sich ging, und wollte erneut eine Linie aufstellen, um die Preußen frontal anzugreifen, während der Flügel so lange durchhalten sollte, wie irgendwie möglich. Gleichzeitig schickte er seine Kavallerie aus, um die Preußen an der Flanke zu schlagen, doch geriet diese zwischen die Männer an der Flanke und die preußische Kavallerie, die zu Beginn das Schlachtfeld noch mit Scheinangriffen überzogen hatte. So wurde sie vom Feld gefegt. Nun konnten die Preußen vorrücken und die Österreicher überflügeln, so dass diese an drei Seiten bedroht waren. Karl von Lothringen gab den Befehl zum Rückzug und überließ den Preußen das Feld. Kapitel 4. Das Nachspiel. Doch was hatte das Ganze nun eigentlich für Folgen für die beiden Kriegsparteien? Nun, zunächst sind da die offensichtlichen Folgen in Form von geleistetem Blutzoll. Auf preußischer Seite verloren knapp 6.500 Soldaten ihr Leben. Die Österreicher verloren in etwa 10.000 Mann im Gefecht, hinzu kamen noch ca. 12.000, die in preußische Kriegsgefangenschaft gerieten. Insgesamt verloren sie damit also knapp ein Drittel ihrer Armee, was ein herber Schlag für sie war. Den Preußen war mit Leuten erst einmal ein Befreiungsschlag gelungen. Und das zuvor eroberte Schlesien war fürs Erste wieder gesichert. Doch wie stand es eigentlich um die allgemeinen Folgen, die der Ausgang der Schlacht auf den Krieg und dessen Verlauf hatte? Nun, tatsächlich kann man sagen, dass sich die Folgen im Großen und Ganzen eigentlich in Grenzen hielten. Die Schlacht fand 1757, also im zweiten Jahr des Siebenjährigen Krieges, statt. Demnach dauerte diese also noch ein halbes Jahrzehnt an. Eine wirklich kriegsentscheidende Schlacht war Leuten demnach also nicht, sonst wäre der Krieg wohl relativ schnell beendet gewesen, zumindest auf dem europäischen bzw. dem deutschen Kriegsschauplatz. Aber vielleicht lag auch genau darin die Folge, die sich aus der Schlacht von Leuthen und ihrem Ausgang ergibt. Preußen hatte fürs Erste verhindert, dass die Österreicher in Schlesien Fuß fassen und im Folgejahr von dort aus operieren konnten. Sie mussten sich nach Böhmen zurückziehen und dort ihre Winterquartiere beziehen. Damit war zumindest ein schneller Sieg der Habsburger abgewendet worden, und alleine das war schon eine erwähnenswerte Leistung. Vor allem Friedrichs Ruf und dessen Ansehen profitierten erheblich von dieser Schlacht. Von da an galt er als der wohl aktuell größte Feldherr seiner Zeit, und selbst Napoleon Bonaparte zollte dem Mann für seine Leistung bei Leuthen Respekt. Der französische General und Kaiser urteilte folgendermaßen über Friedrichs Kriegsführung bei Leuthen: Diese Schlacht ist ein Meisterstück an Bewegungen, Manövern und Entschlossenheit. Sie allein würde genügen, Friedrich unsterblich zu machen und ihn in die Reihe der größten Generäle zu stellen. Sie offenbart im höchsten Grade seine moralischen als auch militärischen Eigenschaften. Also selbst die größten Feldherren waren von den taktischen Fähigkeiten des Königs beeindruckt. Von diesem Zeitpunkt blieb den Preußen eines im Kopf hängen: Selbst bei hoher zahlenmäßiger Unterlegenheit war ein Sieg noch möglich. Eine Art des Denkens, die lange im Denken der Preußen verankert blieb und auch noch im Ersten Weltkrieg eine Art der Propaganda. Frei nach dem Motto: Egal wie schlecht es um uns steht, wir können immer noch siegen. Teilweise wurden solche Aussagen noch zu einem Zeitpunkt getroffen, als die Fortsetzung des Krieges gegen die Entente schon lange keinen Sinn gemacht hatte. Damit waren sie eher ein Zeichen der Verzweiflung als des Muts. Kapitel 5. Der Monongahela. Doch nicht nur in Europa herrschte Krieg. Auch auf dem nordamerikanischen Kontinent wurde gekämpft. Dort rangen die Briten und Franzosen um die Oberhand in den Kolonien. An diesem Kriegsschauplatz begannen die Kampfhandlungen sogar etwas früher als in Europa, nämlich schon 1754. Der Name Siebenjähriger Krieg ist demnach nicht so ganz konsequent. Grund für die Spannungen waren unter anderem Forts, die die Franzosen errichtet hatten, und zwar auf Gebieten, die die Briten für sich selbst beanspruchten. Die Briten forderten die Franzosen schriftlich dazu auf, die besagten Territorien samt ihrer Forts zu räumen. Insbesondere das Fort Duquesne war den Briten dabei ein Dorn im Auge. Zu diesem Zweck entsandten sie einen jungen, unerfahrenen Offizier namens George Washington. Der Versuch misslang, und so versuchten die Briten, dort eigene Befestigungen zu errichten, die jedoch schnell von den Franzosen zerstört wurden. Im Mai des Jahres kam es zu einem kleinen Scharmützel zwischen den Briten unter Washington und den Franzosen, welches erstere gewannen. Das Scharmützel markierte den Beginn des Krieges auf amerikanischem Boden. Die Briten mussten schließlich nachrückenden Verbänden weichen. Beide Seiten schickten Verstärkungen in die Kolonien und die Briten erklärten Edward Braddock zum neuen Oberbefehlshaber der Kolonialtruppen. Im April 55 war es dann soweit und Braddock zog mit seinen Männern los, um das Fort Duvenet anzugreifen und zu erobern. Insgesamt hatte er etwa 2200 Mann bei sich. Im Juli erreichten sie den Monongahela River und standen vor der Aufgabe, diesen zu überqueren. Sie waren nur noch einige Meilen vom Fort entfernt. Die Vorhut der Armee überschritt den Fluss über eine Furt und erklomm die Hügel, die sich auf der anderen Uferseite befanden. Zu ihrer Überraschung wurden sie bereits erwartet, als sie da oben ankamen, aber nicht von einer Armee, sondern von nur einem einzelnen Mann. Zumindest auf den ersten Blick war der Mann alleine, und der Kerl, der dort auf sie wartete, wirkte etwas ungewöhnlich. Gekleidet war er wie ein Indianer, doch besaß er die Abzeichen eines französischen Offiziers. Einige Stämme der amerikanischen Ureinwohner hatten sich nämlich auf die Seite der Franzosen geschlagen und unterstützten sie im Krieg gegen die Briten. Wer genau er war, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr so richtig feststellen. Es könnte sich dabei allerdings um Captain Daniel Bugeaud gehandelt haben, der die Franzosen in diese Schlacht führte. Dies ist zumindest die wahrscheinlichste Theorie. Die Erscheinung dieses Mannes und dessen Auftreten machte die Briten natürlich misstrauisch, und sie dürften sich gefragt haben, was das wohl sollte. Der Mann gab seinen Leuten ein Zeichen, und binnen weniger Momente waren die Briten von Feinden umzingelt, die meisten davon amerikanische Ureinwohner. Die Briten bemerkten nun, dass man sie in eine Falle gelockt hatte. Doch konnten sie einfach nicht mehr so schnell reagieren, um die Umklammerung zu verhindern. Die Falle hatte zugeschnappt und den Briten blieb nur noch der Kampf oder die Kapitulation als einzige mögliche Option übrig. Knapp 1500 Briten trafen nun auf etwa 900 Franzosen und Indianer. Kapitel 6: Asymmetrische Kriegsführung. Die Truppen der Franzosen und Indianer hatten sich in einer hufeisenförmigen Formation aufgestellt und die Briten von drei Seiten umschlossen. Das Gelände war sehr unwegsam und der Feind konnte sich hinter Hügeln und Bäumen gut verbergen und fand dort auch genügend Deckung. Auch ein möglicher Rückzug gestaltete sich schwierig, da die Briten den Fluss in ihrem Rücken hatten und dieser sie dabei behindern würde. Zu Beginn der Schlacht gelang den Briten dabei ein Erfolg. Sie schafften es, sich zu formieren und erste Salven auf den Feind abzufeuern. Dabei wurde de Bugeaud getötet, sodass die Franzosen mehr oder weniger führerlos dastanden. Doch wirklich großen Schaden richteten ihre Musketen beim Feind nicht an. Verborgen hinter Bäumen und Hügeln wurden nur die wenigsten von ihnen getroffen oder getötet. Ein Teil der Franzosen zog sich daraufhin ungeordnet zurück und floh in heilloser Panik vom Schlachtfeld. Doch zumindest die Truppen mit Erfahrung blieben auf ihren Posten und hielten die Stellung. Die Briten gerieten von allen drei Seiten in schweres Kreuzfeuer, das nicht nur etliche gute, tapfere Männer niederstreckte, sondern auch ihrer Moral einen erheblichen Dämpfer verpasste. Letzteres ist auch kaum verwunderlich. Stellt euch vor, ihr wärt in einem unübersichtlichen Waldstück und schießt auf einen Gegner, den ihr nicht mal richtig sehen könnt. Wann immer ihr eure Muskete abfeuert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kugel einfach ins Leere fliegt oder in einen Baum einschlägt, ohne dabei auch nur einen Soldaten zumindest gestreift zu haben. Gleichzeitig fallen links und rechts von euch eure Kameraden und ihr wisst noch nicht einmal, aus welcher der drei Richtungen der Tod nun am ehesten kommen wird. Noch dazu habt ihr absolut keine Chance einzuschätzen, wie viele Männer der Feind eigentlich hat. Es könnten Tausende dort im Wald stehen. Die Briten zogen sich unter schweren Verlusten zurück. Allerdings war der Weg nicht besonders weit, was einen Rückzug erheblich verlangsamte und sie zu perfekten Zielen für den Feind machte. Die Hauptmacht der Briten war derweil bereits darüber informiert, was der Vorhut zugestoßen war, und war auf dem Weg, um diese zu unterstützen. Die Vorhut wurde in Panik auf die Hauptarmee zurückgeworfen und die Ordnung brach langsam zusammen. Der Hauptteil der Armee drängte auf das Schlachtfeld, die Vorhut wollte nichts wie weg und somit brach ein heilloses Durcheinander aus, dem die Offiziere nicht mehr Herr wurden. Für die Indianer und Franzosen war es ein gefundenes Fressen. Die britischen Truppen glichen einem wilden Haufen, den sie einfach nach Belieben in Stücke schießen konnten, ohne dass nennenswerter Gegenbeschuss zurückkam. Es war ein wenig wie beim Tontaubenschießen. Wie wir schon in Man-at-Arms festgestellt haben, setzten die Briten und Franzosen gerade in der Frühphase des Krieges vor allem Milizen ein, die nun ja nicht ganz so gut geeignet waren, wenn man es mal diplomatisch ausdrücken möchte. Viele von ihnen verfügten einfach nicht über die nötige Erfahrung im Krieg oder die nötige Disziplin, um eine Schlacht auch unter Beschuss durchhalten zu können. Und das rächte sich für die Briten. Teilweise schossen sich die Briten in ihrer Panik sogar gegenseitig über den Haufen, in der Hoffnung, den Feind zu treffen. Einige der Veteranen wussten jedoch, was zu tun war und suchten sich ebenfalls Deckung, um kein offenes Ziel zu bieten. Das hatten sie aus vergangenen Kriegen gegen die Indianer und Franzosen gelernt. Doch der Kommandant der Briten war nicht in der Lage, den Sinn dahinter zu verstehen und sah das Ganze als Feigheit an. Stattdessen befahl er den Männern, ihre Deckung zu verlassen und wieder in Linienformation anzutreten. Jeder mit gesundem Menschenverstand wird sich fragen, was dies eigentlich sollte und warum er dies tat. Fakt ist jedoch, dass er dem Feind damit einen großen Gefallen erwies. Teilweise mussten die Offiziere sogar Gewalt anwenden, damit die Soldaten ihre Deckung verließen und sich zurück ins Glied einreiten. Ein versuchter Gegenangriff scheiterte noch bevor er wirklich begann. Kapitel 6 Game Over. General Braddock sah schließlich ein, dass seine Männer auf verlorenem Posten standen und befahl den Rückzug über den Fluss. Das Wort Rückzug ist dabei noch glimpflich gewählt, denn genau genommen war es eine panische Flucht. Völlig ungeordnet und ohne jede Organisation. Sie räumten nicht nur das Schlachtfeld, sondern ließen alles zurück, was sie bei sich trugen, darunter die gesamte Ausrüstung und ihre Kanonen. Die Männer warfen ihre Waffen weg und rannten. Braddock wurde dabei durch einen Lungenschuss schwer verwundet und soll auch einige Tage nach der Schlacht an seiner Verletzung sterben. Übrigens ließen die Briten sogar ihre Verwundeten einfach liegen. Zu deren Unglück machten ihre Feinde an diesem Tag keine Gefangenen. Der Rest der geschlagenen Armee kam mit einem blauen Auge davon. Die Franzosen und ihre Verbündeten verzichten darauf, den Fluss zu überqueren und den geschlagenen Feind weiter zu verfolgen. Ob sie es nicht wagten, weil sie weitere britische Verbände in der Nähe erwarteten, oder ob es einen anderen Grund gab, ist bis heute nicht bekannt. Vermutlich wäre die britische Armee vollständig aufgerieben worden. Wir halten also fest, die Schlacht am Monongahela war zwar noch weniger als Leuten eine entscheidende Schlacht. Tatsächlich waren die Dimensionen der beiden Armeen auch eher unbedeutend, wenn man sich anschaut, was Briten und Franzosen insgesamt in diesem Krieg aufbrachten. Beeindruckend war dieser Sieg aber dennoch. Die Franzosen hatten es geschafft, die zahlenmäßige Überlegenheit der Briten gut wettzumachen und sich gleichzeitig die Fehler des anderen zunutze gemacht und dem Erbfeind somit zwar keine große Wunde, aber dennoch eine Wunde zugefügt. Auch heute noch gilt die Schlacht als Paradebeispiel für asymmetrische Kriegsführung. In beiden Schlachten war es einer zahlenmäßig weit unterlegenen Armee gelungen, ihren Feind zu schlagen und den Sieg davon zu tragen. Und was lernen wir daraus? Das Wort unmöglich findet sich nur im Wörterbuch eines Narren.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kayla Itzinis. I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.